Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Es gab ein Interview mit einem Terrorismusforscher vor einigen Tagen, der gesagt hat, naja, die Impfgegner, wenn man die jetzt da weiter unter Druck setzt, die sind gewaltbereit. Also mein, damit wird der Staat schon fertig werden müssen. Ne? Der Staat kapituliert ja auch nicht vor den Terroristen zum Beispiel. Das ist schon noch eine andere Kategorie. Das will ich nicht in einen Topf werfen, damit Sie mich nicht missverstehen. Aber ich meine, der Staat muss ja dieses Selbstbewusstsein aufbringen, dass er sagt, also der Staat, der sagt, das sind ja eh wir alle, dass man sagt, diese Maßnahmen, die notwendig sind, um jetzt die Gesundheit der Bevölkerung zu sichern, um das Spitalswesen funktionsfähig zu halten, diese Maßnahmen setzen wir. Und da lassen wir uns jetzt nicht von, ich weiß nicht, einer Gruppe von Menschen irritieren und deshalb machen wir es nicht, weil die womöglich dann ausrasten. Ja gut, das wird man eindämmen können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Alexandra Wachter und mein heutiger Gast ist Irmgard Gries. Die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und Ex-Neos-Mandatarin sowie Bundespräsidentschaftskandidatin sagt, dass eine Corona-Impfpflicht notwendig ist und meint, man solle von einer Bürgerverantwortung sprechen. Denn die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo sie die Freiheit des anderen tangiert, so Gries. Doch genau solche Aussagen stoßen in der aktuell stark polarisierten Stimmung auch auf massiven Widerstand. Wie soll die Politik damit umgehen und welche Möglichkeiten bietet der Rechtsstaat? All diese Fragen besprechen wir gleich. Bevor wir beginnen, hören wir jetzt aber noch eine Einschaltung unseres Werbepartners.
Leider bin ich ja ganz schlecht in Geschenke auswählen. Daher stellt mich die Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk jedes Jahr wieder vor große Herausforderungen. Unser heutiger Werbepartner hat dafür aber eine Lösung. Schenkt euren Lieben durch ein Jahresabo des Datum-Magazins. Ihr macht damit der oder dem Beschenkten ein ganzes Jahr lang Freude mit Qualitätsjournalismus und unterstützt ein wirklich großartig gemachtes Medium. Datum hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 dem unabhängigen und sorgfältigen Journalismus verschrieben und wurde dafür bereits vielfach ausgezeichnet. Monat für Monat findet ihr im Heft Recherchen, die in die Tiefe gehen, ausführliche Porträts und spannende Reportagen zu wichtigen Themen abseits der tagesaktuellen medialen Strohfeuer. Datum liefert Wissen, Hintergrund, Einordnung und fundierte Kommentare, wie etwa in den Kolumnen der Innenpolitik-Expertin Anneliese Rohrer. Für HörerInnen von ganz offen gesagt hat das Datum ein besonderes Angebot. Ein ganzes Jahr Qualitätsjournalismus, also 10 Hefte, für nur 55 Euro. Am besten gleich die Seite datum.at/weihnachten besuchen und den Rabattcode PODCAST verwenden. Den Link und den Rabattcode findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur aktuellen Folge von Ganz offen gesagt.
Irmgard Gries, herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Danke für die Zeit.
Sehr gern.
Wir beginnen bei Ganz offen gesagt immer mit einer Transparenzpassage, also damit zuerst mal klar ist, woher wir uns kennen. Und bis vor ein paar Minuten haben wir uns noch gar nicht gekannt. Ich habe Ihnen vor ein paar Tagen geschrieben, ob Sie kommen können und Sie haben direkt zugesagt. Vielen Dank.
Sehr gern.
Und die zweite Frage, sind Sie Mitglied einer politischen Partei oder waren Sie es in der Vergangenheit?
Nein, nie. Jetzt nicht und auch niemals vorher.
Wie war dann Ihr Engagement bei den NEOS?
Ich war Allianzpartnerin der NEOS. Und wir haben eben diese Vereinbarung geschlossen, dass ich auf Ihrer Liste kandidiere und dann auch im Club Mitglied der NEOS bin.
Warum haben Sie denn dann 2019 nicht mehr für den Nationalrat kandidiert?
Ja, weil ich schon ein gewisses Alter erreicht habe. Also ich bin jetzt 75 und 2019 war ich daher 73. Und ich war damals schon die älteste Abgeordnete. Ich dachte, ich will keinen Rekord aufstellen.
Alexander von der Bellen ist 77 Jahre alt. Vielleicht kommen Sie auch zurück in die Politik?
Ja, aber das ist schon was anderes. Ob jemand Bundespräsident ist, das man ja gewöhnt, dass das eine ältere, würdige Persönlichkeit ist. Aber als Abgeordneter oder Abgeordnete zum Nationalrat sind das schon in der Mehrheit. Mhm. Mittelalterliche Leute oder sogar ganz junge Leute. Aber ich war eben die Älteste.
Und würden Sie sich denn gern wieder mehr politisch einbringen?
Also so wie ich das jetzt mache, dass ich mich zu bestimmten Themen äußere, das finde ich ganz gut und richtig, und ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Also ich kann das sagen, was ich denke, und es ist befreiend.
Mhm. Gibt es denn aktuell eine Partei im Nationalrat, die Ihnen und Ihren Werten mit der Politik, die Sie macht, so gar nicht entspricht?
Ja, also ich kann mit der FPÖ nichts anfangen. Ich finde ihre Haltung jetzt in der Pandemie, das ist absolut inakzeptabel, ist verantwortungslos, nur um eben gewisse Kreise anzusprechen, da das Gemeinwohl so aufs Spiel zu setzen. Ich finde, das ist jenseitig.
Sie sind ja 2016 eben bei der Bundespräsidentschaftswahl als Kandidatin angetreten, haben 18,9% geholt und den politischen Alltag erlebt. Wenn Sie jetzt die Stimmung von damals mit heute vergleichen, vielleicht auch eben mit Blick auf die FPÖ, wie würden Sie das beschreiben?
Es hat diese Polarisierung, die es ja immer bis zu einem gewissen Grad gegeben hat, die hat sich noch verstärkt. Und es ist vieles, was eigentlich eine Sachfrage ist, ist zu einer Glaubensfrage geworden. Das gilt ja ganz besonders für die Impfung. Da geht es jetzt nicht darum, wie viele wissenschaftliche Erkenntnisse gibt's, die beweisen, dass die Impfung wirksam ist, dass sie nicht gefährlich ist, weil eben normale Nebenwirkungen nur auftreten und nicht Impfschäden zu befürchten sind. Also das wird zur Seite geschoben und eigentlich irgendwie ist es schon nachvollziehbar. Nicht die Impfung, das ist für manche doch ein Eingriff in den eigenen Körper. Mhm. Also Impfung, das ist schon etwas, was immer schon, also seit Beginn habe ich jetzt da gelesen, schon von manchen Leuten mit vielen Ängsten verknüpft war. Und es ist auch irgendwo etwas, was dieser Naturauffassung widerspricht. Ich habe ein gutes Immunsystem. Ich tue was für mich. Ich bin ja gesund und ich bewege mich. Ich brauche das nicht, dieses Künstliche. Und auch die Angst davor, dass jetzt die Immunität hervorgerufen wird, indem man eben jetzt dieses Virus oder Teile davon injiziert. Das ist halt manchen unheimlich. Also, und da meine ich jetzt gar nicht diese Thesen, die vertreten werden, dass ein Chip implantiert wird und man genau verfolgen, was jemand denkt oder so. Also kann man ganz beiseite lassen. Aber allein es bei an sich, wie soll ich sagen, der Vernunft verbundenen Menschen entstehen da auch Ängste. Und Ängste sind Emotionen.
Mhm. Und sind Treiber natürlich. Das sieht man natürlich, vor allem, wenn es um Populismus geht, auch immer, ja, dass da viel mit Angst gearbeitet wird. Bevor wir jetzt dann gleich wirklich zur Impfpflicht kommen, wollte ich Sie noch fragen, ob Sie denn planen, bei der Bundespräsidentschaftswahl im Herbst 2022 wieder anzutreten?
Nein.
Auf keinen Fall?
Also ich habe nicht den Plan, da anzutreten. Ne?
Die Wahl im Herbst ist ja die 14. Bundespräsidentschaftswahl in Österreich und bei den letzten 13 Wahlen seit 1918 wurden jedes Mal Männer gewählt. Würden Sie sagen, Österreich ist noch nicht bereit für eine Frau oder war die Richtige nicht dabei?
Also ich glaube nicht, dass das Geschlecht so eine entscheidende Rolle spielt. Ne? Mittlerweile hatten wir ja eine Bundeskanzlerin.
Für einen kurzen Moment eingesetzt.
Für einen kurzen Moment, aber doch immerhin für einige Monate. Und die Brigitte Bierlein hat ja Vertrauenswerte erreicht, die eine Zeit lang hindurch die höchsten waren. Und also das, ich glaube nicht, dass es eine Frage der Reife ist. Die Frage ist, es ist einfach eine Frage, welche Kandidatinnen gibt es? Und wir haben ja die Hälfte sind ja Ministerinnen. Also da haben sich die Leute schon daran gewöhnt, dass Frauen auch in solchen Positionen ist. Wirklich etwas erreicht haben wir erst, wenn das Geschlecht überhaupt keine Rolle mehr spielt. Nicht? Also wenn man nicht fragt, ist das eine Frau, ist das ein Mann, sind jetzt wohl genug Frauen, sind womöglich zu wenig Frauen oder wie immer. Aber solange das ein Thema ist, sind wir noch nicht so weit, wie wir sein sollten. Denn entscheiden sollte die Qualifikation. Ist diese Person, diese Persönlichkeit geeignet, dieses Amt auszuführen und auszuüben oder ist es nicht? Das müsste eigentlich der Punkt sein.
Mhm. Dann kommen wir jetzt zur Impfpflicht, die Sie vorher schon auch angesprochen haben. Sie waren Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und genau bei diesem Wissen, das Sie da haben, möchte ich das Thema der sogenannten Impfpflicht auch eröffnen. Zuerst, dass wir ein bisschen über den gesellschaftspolitischen Aspekt sprechen und dann aber auch über die juristischen Möglichkeiten, die es da gibt. In einer ORF3-Sendung haben Sie Folgendes gesagt, und zwar: die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo sie die Freiheit des anderen tangiert. Und weiter: die Freiheitsrechte kann man einschränken, wenn ein höherwertiges Interesse gefährdet ist. Und 2 Tage, nachdem Sie das gesagt haben, war ich in der Wiener Innenstadt und habe eine Demonstration gegen Corona-Maßnahmen gesehen. Da standen auf Transparenten, stand geschrieben, sowas wie geimpft, genesen, gechippt. Und die Menschen haben gerufen, dass sie sich ihre Freiheitsrechte nicht nehmen lassen. Was würden Sie denn solchen Menschen sagen? Wie kann man die erreichen?
Also ich würde das sagen, was ich da gehört habe bei dieser Sendung Punkt 1. Da hat eine Dame angerufen, der Philipp Lohm hat das moderiert. Und da hat eine Dame angerufen und hat gesagt, mein Cousin ist jetzt an Covid-19 gestorben. Er hat sich die Freiheit genommen, sich nicht impfen zu lassen. Er hat damit auch seiner Tochter die Freiheit genommen, sie weiter im Leben zu begleiten. Er hat seinen noch nicht geborenen Enkelkindern die Freiheit genommen, ihren Großvater kennenzulernen. Er hat seinem Vater die Freiheit genommen, einen Freund im Leben zu haben. Also diese Dame hat das wirklich auf den Punkt gebracht. Denn es ist ja nicht so, dass ich hier jetzt als Impfunwilliger, Impfskeptiker oder Impfgegner eine Freiheit ausnütze oder ausübe, die niemanden tangiert. Die tangiert mich einmal in erster Linie auch, weil ich mich gefährde. Denn was man dazu hört, wie die Situation auf den Intensivstationen ist, dann sind mehr die weitaus größte Mehrheit der ganz schwer Erkrankten sind Leute, die nicht geimpft sind. Und also die gefährden sich selber, sie gefährden die anderen. Das ist doch keine Freiheit. Eine Freiheit gibt es nur soweit ich auch bereit bin, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie ich diese Freiheit lebe. Und diese Verantwortung gilt jetzt mal meiner Familie gegenüber, so wie das die Dame auf den Punkt gebracht hat, aber auch der Gesellschaft gegenüber. Wir sind soziale Wesen, wir leben in einer Gesellschaft, wir hängen voneinander ab. Auch da habe ich eine Verantwortung. Und diese Verantwortung konkretisiert sich in Bürgerpflichten. Als Bürgerin, die ich die Vorteile eines organisierten und wohlorganisierten Staates in Anspruch nehme, habe ich nicht nur Rechte, ich habe auch Pflichten. Das entspringt aus meiner Verantwortung, weil ich eben frei bin, in diesem Staat leben kann, mir mein Leben gestalten kann. Und eine dieser Pflichten ist, wenn eine solche Gefahr über uns kommt, wie jetzt die Pandemie, dass ich mich impfen lasse.
Also das heißt, da steht quasi die Freiheit des Einzelnen unterhalb der Gesamtfreiheit der Gesellschaft sozusagen. Kann man das so?
Nein, das ist ja nichts im Wesen Verschiedenes. Die Freiheit der Gesellschaft, das ist ja die Freiheit der Einzelnen, wo jeder die Freiheit hat, in dieser Gesellschaft sein Leben zu verwirklichen. Und der Einzelne muss jetzt durch die Ausübung dieser Freiheit sicherstellen, dass auch andere das tun können. Wenn ich jetzt sage, meine Freiheit bedeutet, ich lasse mich nicht impfen und ein anderer stirbt dadurch, nehme ich dem ja jede Freiheit. Ja, weil ich ja als Ungeimpfte, ich bin 3-mal geimpft, aber als Ungeimpfte natürlich viel eher das Virus übertrage als jemand, der geimpft ist. Gibt's auch Übertragungen, aber da ist ein Unterschied auch in der Intensität.
Sie haben jetzt auch die Intensivstationen angesprochen und da gab's im Report auch einen Beitrag, wo eben gezeigt wurde, wie es in den Intensivstationen eben ist, diese Überlastung der Ärzte, des Personals. Und draußen Menschen eben gestanden sind, die wollten sich zwar impfen lassen, aber waren halt trotzdem sehr skeptisch. Und eine hat gesagt, sie kann das gar nicht glauben, dass die Intensivstationen so überlastet sind. Und dann hat man sogar den Arzt gesehen, der da draußen stand und den Leuten das erzählt hat. Und die haben das trotzdem kaum geglaubt. Warum ist das so? Also müsste man diese Menschen quasi in die Intensivstation reinbringen, damit sie das vor sich sehen? Oder was ist das?
Ja, das ist, auch für mich ist das größte Problem derzeit, dass viele Menschen da völlig faktenresistent sind. Also nicht bereit sind, Fakten, die belegt sind, die man ihnen vor Augen führt, wo eine Person ihnen das sagt, die ja weiß, weil sie dort arbeitet.
Genau, das ist der Arzt, der sich um die Person kümmern würde, wenn sie krank wäre.
Aber sie akzeptieren das nicht, ne? Die leben in ihrer eigenen Welt, sie lehnen alles ab. Und ich glaube, der Grund ist wahrscheinlich wirklich ein tiefgreifender Vertrauensverlust. Das sind Menschen, die sich von allen Seiten bedroht sehen. Und die leben in einer Gesellschaft, wo sie niemandem trauen. Sie trauen der Politik nicht, sie trauen dem Nächsten, sie trauen auch nicht dem Arzt, sie trauen der Wissenschaft nicht. Also es sind Menschen, die einen Halt nur in der Gesellschaft der anderen finden, die genauso denken. Und dadurch kriegen ja diese Bewegungen sektenähnliche Züge. Das ist ja gar kein Unterschied, ne? Ob ich jetzt eine Sekte nehme, die glauben, ich weiß nicht, die Welt geht unter und wir retten uns jetzt mit unserem Guru dort und dorthin, oder ob ich glaube, ich gehe in den Stadtpark und finde dort Gleichgesinnte und wir stützen einander und wir sind die Einzigen, die diese Hellsichtigkeit haben, die das wissen. Alle anderen wissen gar nicht, worum es geht. Das kommt auch dazu. Es ist auch immer gespeist von einer großen Überheblichkeit. Ich weiß, die anderen wissen nicht. Und ich weiß, weil ich weiß. Und ich habe ja, das sagt man mir immer, wenn ich so mit solchen Leuten rede, ja, aber es gibt ja Ärzte, die das bestätigen. Es gibt, ich glaube, den Brief der 10.000 Mediziner gegen die Impfung oder so. Also die finden schon ihre Belegstellen, die sie sich da zusammenklappen. Es gibt sicher Mediziner, die das vertreten. Nicht? Das, klar, gibt es auch unter Medizinern solche Leute. Und damit zimmern sie sich ihre eigene Welt. Und in diese Welt hineinzukommen, ist ganz, ganz schwer, weil sie abschotten, ne? Die wollen ja gar nicht in dem gestört werden.
Ja, man kann es halt auch so wenig verstehen. Also ich habe letztens auch gelesen, hat jemand geschrieben, dass das alles ein Genozid sein soll. Also es ist quasi die Impfung der Plan, uns irgendwie auszurotten. Und dann fragt man sich, wie kommt es zu solchen Ideen? Also und was kann man dagegen sagen?
Ja, das ist das ganz große Problem. Also es sind schon tief sitzende Ängste. Ich habe vor einigen Tagen mit einer Psychotherapeutin gesprochen. Und die sagt mir, unter ihren Patienten und Patientinnen sind jetzt viele, die ganz starke Phobien entwickeln. Aha. Also vor der Impfung, vor diesen Zwangsmaßnahmen. All das, und das sind Menschen, die zutiefst verunsichert sind. Das sind extrem unglückliche Menschen. Und die finden eben Halt dann nur in dem, dass das andere auch glauben. Was natürlich auch diese ganzen Bewegungen, man kann es ja eine Bewegung nennen, verstärkt. Gäbe es jetzt das Internet nicht und könnte ich jetzt nicht auf Knopfdruck, ich weiß nicht, 100 YouTube-Videos anschauen, wo eben Impfgegner massiv irgendwelche Ansichten verbreiten, würde ich vielleicht meine eigene Impfskepsis oder auch Impfgegnerschaft hinterfragen. Aber so bin ich in guter Gesellschaft, ne? Da gibt's x Leute, die das machen. Und daher, das Internet, die sozialen Medien verstärken das noch. Ja. Aber wie man diese Menschen erreicht, ich glaube, bei vielen ist der Zug abgefahren. Mir hat eine Intensivkrankenschwester gesagt, dass es auch Patienten gibt, die auf der Intensivstation liegen und ganz schwer erkranken, die aber leugnen, dass es das Virus ist. Sondern sie sagen, das ist irgendeine andere Krankheit. Also da kommt man nicht mehr heran. Was soll man da machen? Weil einen stärkeren Beleg für die Gefahr, die vom Virus verursacht wird, gibt's ja eigentlich nicht. Und wenn der noch immer abschottet und sagt, na, ist nicht, ist ganz was anderes, ich weiß nicht, was es sein soll. Aber egal, also das ist schon sehr schwierig. Ich glaube, mit dem müssen wir leben.
Ja, was ich immer denke, ist vielleicht eine Medienkompetenz mehr in den Schulen auch zu stärken. Eben, welchen Quellen kann man vertrauen und welchen nicht. Jetzt haben Sie sich ja auch für eine Impfpflicht ausgesprochen. Natürlich auch ein schwieriges Wort, weil jede Pflicht löst natürlich auch Widerstand aus, ganz generell. Würde das solche Menschen dann vielleicht nicht noch mehr, sagen wir mal, verunsichern?
Das glaube ich nicht, aber es gehört natürlich eine andere Strategie, nicht? Die Politik kann nicht Monate hindurch sagen, und sage sie jetzt auch noch immer, eine Impfpflicht, na, die kommt auf gar keinen Fall. Und da gab es ja die Impfung noch gar nicht, nicht? Das war da im, weiß nicht, Februar, März 2020, da gab es schon politische Stellungnahmen. Also, wenn es eine Impfung gibt, eine Impfpflicht machen wir keine. Das heißt doch für die Leute, die eh unsicher sind, also bei der Impfung, das ist nicht ganz in Ordnung. Die trauen sich nicht zu sagen, dass man sich impfen lassen muss. Also das verstärkt das noch. Und das Argument damals, ich habe damals auch in einer im Zentrum-Sendung gesagt, also es wird an einer Impfpflicht nichts vorbeiführen, wenn sich nicht genug Leute impfen lassen, weil es ist ja die Impfung entscheidend, dass wir aus dieser Situation herauskommen. Und da hat man mich damals schon ganz stark angegriffen, weil man das einfach weggeschoben hat, auch von politischer Seite. Und da haben Politiker mir gesagt, na gut, also das wollen wir nicht, dass Sie das sagen, denn das stärkt die Impfgegner. Also die Politiker haben all die Monate gesagt, sagen Sie jetzt noch, es gibt keine Impfpflicht. Der Herr Kogler sagt noch, die Zwangskeule der Impfpflicht werden wir nicht einführen, was schon mal eine völlig unglückliche Wortwahl ist. Das ist derart negativ konnotiert, also das ist schon mal daneben. Aber unabhängig davon, ne, Impfgegner haben wir trotzdem. Ich glaube ja, wenn man, ich meine, ich kann es ja auch nicht, natürlich nicht beweisen, aber wenn von Beginn an gesagt wird, wenn sie nicht genug Leute impfen lassen und nachdem die Impfung das einzige Mittel ist, aus dieser Pandemie herauszukommen, wird es eine Impfpflicht geben. Dann werden alle gleich behandelt. Jetzt haben wir ja das ganz große Problem, dass wir sagen, wir unterscheiden zwischen Ungeimpften und Geimpften, was man natürlich kann, weil es ein sachlicher Unterschied ist, aber die Ungeimpften werden damit in ein Kassel gesteckt und in eine Ecke gedrängt. Ja? Und das spaltet doch viel mehr, als wenn ich sage, nur das gilt für alle. Mhm. Jeder muss sich impfen lassen. Wenn er sich nicht impfen lässt, gibt es eine Verwaltungsstrafe.
Quasi alle dieselbe Pflicht haben sozusagen.
Genau.
Das Interessante ist ja auch, wenn man quasi zurückblickt in der Zeit. Corinna Milborn hat einen Artikel aus der Tiroler Tageszeitung gepostet. Und in dem wird beschrieben, wie sich die Menschen in Tirol 1806 gegen die Pockenimpfpflicht gewehrt haben. Ich beschreibe es kurz. Tirol ist damals zu Bayern gekommen und dann war der Widerstand der Impfgegner gegen die Impfpflicht, die dort eben schon eingeführt war, so groß, dass es 1809 dann zu Aufständen gekommen ist und am Ende ist das Land verwüstet übergeblieben. Und dann hat es noch Jahrzehnte gedauert und viele Menschenleben gekostet, eben bis die Durchimpfungsrate so hoch war, dass die Epidemie bekämpft werden konnte. Das schreibt Dr. Burkhard Trenkwalder. Ist es das, was uns erwartet? Also kann man sich das vorstellen, so echte Aufstände wegen einer Impfpflicht?
Ja, also es hat schon die Maria Theresia gesagt, also da gab es ja schon Impfungen, die ersten Impfungen, dass eben die Leute, die dagegen sind, dass das halt die Dummheit ist, dass sie so weit verbreitet ist. Auch der Josef II., also dass die Leute einfach nicht so weit sind. Ja, da waren ja noch ganz andere Vorstellungen, also wie die Natur funktioniert. Auch, dass man da vielleicht nicht eingreifen darf, wenn der liebe Gott dieses Schicksal bestimmt hat, da soll der Mensch sich da nicht einmischen. Also da war ja auch, waren wir ja weit weg davon, von diesem Standard, den man heute voraussetzen kann, was die Wissenschaft in der Zwischenzeit herausgefunden hat, was der Zugang zu Informationen ist. Also das ist schon ein Bildungsproblem. Ja? Und daher kann ich nicht die Situation vergleichen, die jetzt im 19. Jahrhundert war. Die Pockenimpfung wurde dann verpflichtend 1948. Da hat man das hingenommen nach dem Krieg. Offenbar hat man gesehen, das geht nicht anders und das ist akzeptiert worden. Aber dass hier in einer Gesellschaft, wo eben verschiedene Mythen noch sehr stark sind, verschiedene Ängste sehr stark sind, einerseits Autoritätsgläubigkeit herrscht, auf der anderen Seite aber so Ängste vor unbekannten Mächten oder was immer und auch diese Wissenschaftsfeindlichkeit, da kriegt ja Österreich immer ein ganz schlechtes Zeugnis heute noch ausgestellt. Wir rangieren ja auf den letzten Rängen in Europa, was das Vertrauen in die Wissenschaft betrifft. Also da ist es kein Wunder, nicht? Und dann Der Mensch, ich will nicht so verallgemeinern, aber es gibt immer Menschen, die sind, wenn sie sich so existenziell bedroht sind, auch gewaltbereit. Mhm. Ja, weil sie sich anders nicht zu wehren vermögen und nicht wissen, was sie tun sollen. Und sie sehen diese Bedrohung und sie sehen sich eingeengt und sie haben aber kein Argument, weil das ist schwer zu finden. Und dann schlagen sie zu. Ne? Wie kann man gegensteuern, wäre ja die nächste Frage, nehme ich an. Und Sie haben die Medienkompetenz erwähnt.
Also das heißt aber, Sie würden sagen, das ist vorstellbar, ja? Also dass sich tatsächlich so großer Widerstand formiert, dass es so einen Aufstand geben könnte, sozusagen, wenn man sagt,
also ich glaube, jetzt bei uns, wie der Staat heute aufgestellt ist, ich glaube, das kriegt man in den Griff. Ich halte auch überhaupt nichts davon. Es gab ein Interview mit einem Terrorismusforscher vor einigen Tagen, der gesagt hat, naja, die Impfgegner, wenn man die jetzt da weiter unter Druck setzt, die sind gewaltbereit. Also mein, damit wird der Staat schon fertig werden müssen. Ne? Der Staat kapituliert ja auch nicht vor den Terroristen zum Beispiel. Ich meine, das ist schon noch eine andere Kategorie. Das will ich nicht in einen Topf werfen, damit Sie mich nicht missverstehen. Aber ich meine, der Staat muss ja dieses Selbstbewusstsein aufbringen, dass er sagt, also der Staat, das sagt, das sind ja eh wir alle, dass man sagt, diese Maßnahmen, die notwendig sind, um jetzt die Gesundheit der Bevölkerung zu sichern, um das Spitalswesen funktionsfähig zu halten, diese Maßnahmen setzen wir. Und da lassen wir uns jetzt nicht von, ich weiß nicht, einer Gruppe von Menschen irritieren und deshalb machen wir es nicht, weil die womöglich dann ausrasten. Ja gut, das wird man eindämmen können.
Und was kann man dagegen tun? Gegen so ein mögliches Ausrasten sozusagen?
Ja, was man sonst macht, was man gegen die Terroristen macht. Ne? Das ist, ich meine, da hat der Staat ja Sanktionen. Wenn jemand anderen Körper verletzt, steht er vor dem Strafrichter. Wenn jemand Sach beschädigt, steht er vor dem Strafrichter. Also ich meine, das ist ja bei uns geregelt. Ich kann ja nicht sagen, ja, weil ich gegen die Impfung bin, daher darf ich dich jetzt niederschlagen. Also, ich meine, das geht eben nicht. Und da werden, wie war es mit den Reichsbürgern? Denken Sie an die Reichsbürger. Nicht die da eine Gruppe von Menschen, die sich auch gegenseitig bestärkt in einer obskuren Ideologie, wo sie sagen, der Staat ist eine GmbH und ich bin nicht gebunden und was immer. Na gut, die haben schon verstanden, dass das nicht geht, wenn sie 8 Jahre im Gefängnis sein müssen. Mhm. Also sie werden vorzeitig entlassen wahrscheinlich. Aber trotzdem, nicht? Ja. Das sind drakonische Strafen verhängt worden. Und so muss man es halt in dem Fall auch machen.
Gehen Sie dann davon aus, dass wir quasi, so wie bei den Pocken, noch Jahrzehnte damit beschäftigt sind?
Ja, dann schlittern wir von einem Lockdown in den anderen, natürlich. Und wir haben dann die Dauerschäden, natürlich gerade bei den Kindern auch, weil die ganz kleinen Kinder können ja noch gar nicht geimpft werden. Nicht? Die größeren Kinder, das wird möglich sein. Aber dann wird sich das immer wieder verstärken. Das Virus wird mutieren, sagen die Wissenschaftler. Und dann kann ja durchaus sein, dass Mutationen entstehen, gegen die Impfung machtlos ist. Das mag man zwar die mRNA-Impfstoffe kann man rasch anpassen, aber das hilft ja nichts, wenn sich die Leute nicht impfen lassen. Also wir werden in eine Situation schlittern, wo uns das begleiten wird. Und die Schäden, also die ökonomischen Schäden, die politischen Schäden, die gesellschaftspolitischen Schäden, die psychischen Belastungen der Bevölkerung und die Langzeitschäden, die werden gewaltig sein. Da muss man sich fragen, wer verantwortet denn das?
Also wer steht am Ende da und sagt, das war jetzt, weil wir das und das nicht gemacht haben. Jetzt macht ja die FPÖ massiv Stimmung vor allem gegen die Impfung und ruft auch zu Demonstrationen auf. Was würden Sie denn da Herbert Kickl gern sagen?
Ich habe ihn immer für einen intelligenten Menschen gehalten und entweder stimmt das nicht oder er macht das aus reinem Machtkalkül, dann ist es verwerflich, umso verwerflicher, als wenn er es nicht erfassen würde. Ich halte das für absolut unverantwortlich.
Also das ist wirklich etwas, wo Sie sagen, da sehen Sie eine Gefahr sozusagen.
Ja, es ist eine Gefahr.
Jetzt Impfen ohne Anmeldung, das haben Sie als sehr gutes Angebot in Wien bezeichnet, weil es niederschwellig ist. Jetzt haben wir aber das österreichweit nicht, dieses Angebot. Ist da der Föderalismus ein Problem sozusagen?
Der Föderalismus ist ein Riesenproblem und es ist ein Kostentreiber. Ich war ja im Parlament im Rechnungshofausschuss und der Rechnungshof hat versucht, die Finanzströme im Gesundheitswesen nachzuvollziehen. Ist gescheitert. Nicht, weil das Land zahlt was, der Bund zahlt was, kommt alles aus unseren Steuergeldern. Aber es ist völlig undurchsichtig. Also der Föderalismus ist sehr teuer. Und der Föderalismus ist, und das muss man leider jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie sagen, lebensbedrohend. Denn nachdem einige Bundesländer es nicht geschafft haben, Impfangebote aufzustellen, die wirklich, wo die Leute einen niederschwelligen Zugang haben, für die Impfung zu werben, also wirklich etwas dafür zu tun, dass die Leute sich impfen lassen, damit haben sie Leben gefährdet und nicht nur gefährdet, sie haben Leben auf dem Gewissen. Und es kann doch nicht sein, dass dieses kleine Österreich, das ist kleiner als Bayern, weniger Leute, dass wir uns eine Struktur leisten, die nicht nur wahnsinnig viel kostet, sondern die auch lebensbedrohlich sein kann in solchen Situationen. Ich meine, das ist der glatte Irrsinn. Und da kann es nicht sein, dass die Bundesregierung sich abputzt und sagt, der Gesundheitsminister, naja, das haben wir den Ländern überlassen. Die Länder wollten ja die Impfungen organisieren. Haben wir sie halt das machen lassen? Es hat nicht funktioniert. Nein, da sind die Länder schuld. Das ist doch absurd. Die können doch nicht die Verantwortung hin und her schieben. Also ich finde, das ist ein Fiasko.
Abgeben von Verantwortung sozusagen.
Ja, abschieben von Verantwortung.
Hin und her schieben.
Genau.
Jetzt hat Maria Berger, die ehemalige Justizministerin und EuGH-Richterin, gesagt, dass sie in der Impfpflicht für alle kein juristisches Problem sieht. Und der Grazer Justdekan Christoph Bezimek hält laut Kurier eine Impfpflicht mit Geldstrafe für machbar. Wie könnte denn so eine Umsetzung aussehen?
Ja, man könnte eine allgemeine Impfpflicht einführen und mit Verwaltungsstrafen sanktionieren. Also wenn sie jemand nicht impfen lässt, dann kriegt er Verwaltungsstrafe und die wird dann immer höher, also halt viel zahlen. Ne?
Also in der Praxis heißt das, jemand kriegt zum Beispiel einen Termin für einen Impftermin und dann geht er nicht hin.
Genau, zum Beispiel. Und lässt sich nicht impfen. Ne? Da könnte er dann sich einen eigenen Termin suchen oder wie immer, wurscht. Ja. Ne? Aber er lässt sich nicht impfen, er verweigert das, dann wird er bestraft. Also es gibt keine Impfpflicht in der Form, dass jemand zum Arzt geschleppt wird und jetzt wird ihm die Impfung da verabreicht. Das ist zwangsweise. Das gibt's nicht. Ne? Und zu dieser Art von Impfpflicht, wo sich jemand impfen lassen muss, weil der Staat das verordnet, hat der EGMR, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, in mehreren Entscheidungen schon gesagt, das ist zulässig nach dem Menschenrecht. Artikel 8, Schutz des Privat- und Familienlebens, auch kann eingeschränkt werden, um die Gesundheit zu schützen. Und das ist in dem Fall, die Staaten haben hier einen weiten Ermessensspielraum und sie können das machen. Gibt es einen Fall, ich glaube Rumänien oder Bulgarien, Diphtheriepflicht, Impfpflicht. Und jemand kommt ins Spital, ist nicht geimpft und der wird geimpft, auch gegen seinen Willen. Und sogar da hat der EGMR gesagt, na, das ist kein Verstoß gegen die Menschenrechte.
Mhm. Und halten Sie das denn grundsätzlich für sinnvoll? Also wenn jemand, der sich nicht impfen lässt, quasi ein Verwaltungsdelikt begeht, ist das so, dass man sagt, dann wird es mehr angenommen in der Gesellschaft, das Impfen sozusagen?
Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube, man braucht eine Verpflichtung, man muss das konkretisieren, nur der Appell, bitte lassen Sie sich impfen, ist wahrscheinlich, jetzt sind ja 20% oder mehr nicht geimpft, hilft nichts, hat man eh schon versucht und daher muss man das rechtlich verbindlich machen. Und es ist auch bei anderen Verbindlichkeiten so, wenn sie sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, müssen sie auch zahlen. Und da muss man das auch so machen. Ja? Die Lösung kann nicht sein, dass wir von einem Lockdown in den anderen schlittern. Die Lösung kann nicht sein, dass wir wieder die Schulen zumachen. Jetzt ist momentan eh eine ganz schwierige Situation. Aber selbst wenn wir jetzt Mediziner sagen, 2 Wochen, sagen sie auch nicht 2 Wochen, glaube ich weniger, wird wahrscheinlich länger sein, wenn es dazu kommen muss, macht auch niemand aus Jux und Dollerei. Dann droht ja der Nächste, nicht? Wenn die Impfwilligkeit nicht dramatisch ansteigt, haben wir dann wieder das Problem. Und da muss man halt was tun, damit sich wirklich mehr Leute, 90%, 95% impfen lassen. Weil der Lockdown, selbst wenn man jetzt sagt, na gut, also eine Impfpflicht machen wir nicht, wir machen halt immer wieder einen Lockdown, das nützt sich ja ab. Nicht selbst, wenn man jetzt diesen Lockdown verhängt, bin ich schon sehr skeptisch, wie wirksam der überhaupt sein wird. Es wird nicht die Situation sein wie im ersten Lockdown, wo der Stephansplatz ab 7 Uhr am Abend menschenleer war. Das wird nicht sein. Die Leute, die geimpft sind, werden sagen, ja gut, ich lasse mich nicht so einschränken. Nicht? Also das kommt ja noch dazu. Und dann wird nichts anderes übrig bleiben. Aber was ist die Alternative?
Also das ist einfach quasi, was kommen muss, damit
man... Natürlich. Und da wird sich eben die Politik oder die Regierung oder die Parlamentsmehrheit dazu aufraffen müssen, das zu machen. Verfassungsrechtlich ist es zulässig.
Gut, ein Blick in die Zukunft sozusagen. Frau Gries, herzlichen Dank. Sie haben heute noch ein anderes Interview. Darum beenden wir unser Gespräch an dieser Stelle. Danke für die Zeit.
Sehr gern.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für die stellenweise mangelhafte Tonqualität meines Mikrofons. Wir hatten da leider eine technische Störung. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch heute wie immer ein Buch empfehlen, und zwar die Biografie von Farida Kalaf mit dem Titel »Das Mädchen, das den IS besiegte«. Es geht um die damals 18-jährige Jesidin Farida, die vom Islamischen Staat entführt und versklavt wird und der schlussendlich die Flucht aus ihrem Martyrium gelingt. Ihr Bericht zeigt das Schicksal der Volksgruppe auf, denn rund 7 Jahre nach dem Völkermord an den Jesiden leben noch immer viele von ihnen als Binnenflüchtlinge in Lagern und haben keine Perspektive. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt. Ich bedanke mich damit jetzt fürs Zuhören und freue mich schon auf nächstes Mal. Bis bald. Missing Link.